willkommen zum Powerful Me Podcast mit Lisa Pertagnol.
Als Coach und Führungskraft verbindet Angela Majewski in ihrer Arbeit Achtsamkeit und systemisches Coaching miteinander. Wie das geht und worin da die ganz großen Chancen für Unternehmen liegen, das erzählt sie uns in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Angela und willkommen beim Podcast.
Hi Lisa, ich freue mich, dass ich heute Abend dabei sein darf.
Angela, so zum Einstieg finde ich das immer ganz schön. Vielleicht magst du uns was von dir erzählen und vielleicht von ein paar Stationen, die dich in deinem Leben geprägt haben oder besonders geprägt haben und dich zu dem Menschen gemacht haben, der du heute bist.
Wow, das ist natürlich, also ich bin ja jetzt ja schon 52, das heißt 50 Jahre bin ich schon oder über 50 Jahre auf dieser schönen Welt. Da kann ich natürlich viel erzählen, aber ja, klar, also ich, ist ja nicht das erste Mal, dass man so gefragt wird, ne? Deswegen versuche ich es mal so ein bisschen zu kürzen. Also ich würde ganz gern mit meinem Vater anfangen, gar nicht mit mir, sondern meinem Vater, weil mein Vater, der hat mich sehr geprägt. Der ist leider schon vor 20 Jahren gestorben, ist aber auch 1925 geboren. Also kann man sehen, ich bin da so ein bisschen kriegstraumatisiertes Kind, muss man wirklich sagen. Aber mein Vater, der war Deutschlehrer, ein sehr strenger Deutschlehrer, was er auch zu Hause rübergebracht hat und was er mir jedoch vermittelt hat. Und das bin ich ihm heute noch so dankbar, ist die Liebe zur Sprache, die Liebe zu Büchern. Ich lese, also wann immer es geht, lese ich. Das ist für mich das Schönste, diese Vorstellung. Ich sitze irgendwo mit einem Cappuccino und lese. Also diese Wissbegierde und die Neugierde an Büchern und eben alles das, was so bei mir vorbeiläuft. Und das ist so, ja, das hat mich sehr geprägt. Und das hat mich einfach immer offen und neugierig gemacht oder bin ich nach wie vor. So, und da muss man dann sagen, war ich nicht so ganz zielstrebig im Leben, so wie andere, die gesagt haben, ich weiß schon mit 10 wusste ich schon, ich will Pilot oder Ärztin oder Manager werden. Das zieht sich bei mir auch so ein bisschen durch. Ich habe dann Geografie und Publizistik studiert, wo man schon sieht, die Kombi ist eine ein bisschen ungewöhnliche. Tatsächlich war aber schon die Idee dahinter, Journalistin zu werden, aber also eben auch schon das Thema Sprache. Ich habe dann auch so als Jugendliche bei der Westfälischen Volksblatt geschrieben. Ich bin in Nordrhein-Westfalen, in Ostwestfalen aufgewachsen, so einem kleinen Blättlein. Also so hatte ich die Vorstellung, ich werde jetzt Journalistin. Und da war immer so, ich habe ja vor über 30 Jahren studiert, der Hinweis, studiere nicht Journalismus per se, sondern mach irgendwas, wo du eine gute Allgemeinbildung bekommst. Und so kam das zustande und in Mainz war das eben möglich. Ich habe in Mainz studiert. Ein super Studiengang und dann hat sich mein Weg eben ganz anders entwickelt. Deswegen sage ich nicht so zielstrebig. Ich habe dann da die Frau Nödel-Neumann kennengelernt, vielleicht kennst du die, die hat das erste Markt- und Meinungsforschungsinstitut gegründet. Die ist ein bisschen umstritten, muss man sagen. Die Frau Nödel-Neumann war auch im Dritten Reich nicht so ein ganz unbeschriebenes Blatt, aber nichtsdestotrotz hat sie sich, glaube ich, nach dem Krieg in eine doch positive Richtung entwickelt im Sinne von, was treibt eigentlich die Menschen in der Bundesrepublik an, was sind so die Themen, und so kam die Markt- und Meinungsforschung. Und das war Teil meines Studiengangs und ich muss immer wieder sagen, ich bin immer wieder von vor allen Dingen Frauen interessanterweise so inspiriert worden und die war 75. Ich habe mal nachgelesen, wie alt die eigentlich war, als ich studiert. Die war schon 75 und stand da echt so, also wow, und hat einfach die Leute mitgerissen mit dem Thema Marktforschung. Das war bei mir noch nie irgendwie relevant gewesen und da hat sie aber irgendwie meinen analytischen Part angesprochen, mein Gehirn auf der analytischen Seite. Und da habe ich dann festgestellt, Mensch, ich glaube, das ist auch, was mich interessieren könnte. Und dann bin ich über Praktika und ähnliches Studium fertig gemacht, tatsächlich in die Marktforschung gegangen. Und zwar da so in so eine Richtung, die nennt sich die psychologische oder qualitative Marktforschung, wo man wirklich ganz viele Gespräche mit Menschen führt, tiefenpsychologisch rangeht, auch wenn man selbst jetzt nicht unbedingt als Psychologe ausgebildet ist. Also es hat mich unglaublich getriggert. Ja, und dann hat mich die Liebe nach Stuttgart verschlagen. Ich wollte eigentlich immer in unsere ursprüngliche Heimat Berlin. Ja, da kommen meine Eltern ursprünglich her. So
hat nicht ganz geklappt
mit Stuttgart. Bin ich in den Süden. Kann man aber auch gut leben, muss man sagen, weil mein Mann ist tatsächlich Journalist dann geworden, hat hier dann in Stuttgart, wo ich immer noch bin, einen wirklich tollen Job bekommen. Und Da bin ich dann zu einem Großkonzern gekommen, nämlich zu Bosch, und habe da tatsächlich auch in der Marktforschung angefangen. Und da habe ich dann das erste Jahr gesagt, oh Gott, wo bin ich hier eigentlich gelandet? Ja, also Großkonzern. Und nichtsdestotrotz, irgendwie hat sich das echt ganz toll für mich entwickelt und ich war nie auf Karriere aus. Also sieht man ja auch von meinem Lebenslauf her, ne? So, was ich studiert habe. Aber irgendwie bin ich da doch so ein bisschen, ich will fast sagen, reingeraten und habe dann wirklich tolle Stationen gemacht in diesem Konzern, war im Ausland, also ich war in China und habe da, sollte eigentlich für Markenkommunikation runter, also auch wieder Sprache, habe dann aber eine Vertriebsgesellschaft da unten aufgebaut, ich hatte überhaupt keine Ahnung von Vertrieb, also das hat mich auch sehr, sehr gefordert und aber auch sehr wachsen lassen, auch die Arbeit mit so international und mit chinesischen Kollegen, das war ein echt tolle Erfahrung. Und dann hat sich das immer so weiter gut entwickelt. Und letztendlich bin ich dann 2014, ich springe da jetzt mal ein bisschen in meinen so, ich sag mal so, damals Traumjob gekommen. Ja, dafür habe ich unglaublich viel gearbeitet, ich sehr viele Extrameilen gegangen und habe dann weltweit eine Verantwortung gehabt, Teams wirklich überall sitzen gehabt, so richtig so, also für mich war das damals bilderbuchmäßig, USA, Indien, China, Brasilien, bin auch immer durch die Gegend geflogen und fand das echt toll. Ich fand das toll und ich war wirklich auch eine sehr anerkannte Expertin im Bereich User Experience, nennt man das heute auch. Also das war echt eine tolle Zeit so. Ich habe so zwei Seelen in meiner Brust. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon auch eine 4-jährige Yogalehrerausbildung hinter mir, die mich sehr auch in meiner Entwicklung natürlich verändert hat, ne? Weil Yoga ist ja nicht nur so irgendwie tolle Körperverrenkung machen, sondern auch wirklich sehr viel Philosophie dahinter, auch wo sehr viel Buddhismus, Hinduismus einfließt. Da habe ich gedacht, werde ich jetzt Yoga-Lehrerin, aber das war mir dann doch, ich liebe doch sehr das Business, muss ich sagen, ja, also dieses ist einfach, es treibt mich schon an. Und dann muss ich sagen, bin ich Klinken putzen gegangen, auch mal eine neue Erfahrung wieder zu dem Zeitpunkt. Ich habe mich also im Großkonzern Bosch, der hat ja natürlich auch viel Möglichkeiten, 400.000 Mitarbeiter, aber sehr unterschiedliche Bereiche, ja. Habe ich gedacht, okay, aber ich möchte schon irgendwo doch in die Richtung Menschen begleiten, ja. Also die möchte ich gerne in den Mittelpunkt meines Tuns stellen. Davor habe ich immer Kundenbedürfnisse evaluiert. Jetzt möchte ich eigentlich gerne alles das, was ich weiß, auch über die Yogalehrer, das würde ich gerne dem Konzern zur Verfügung stellen, aber tatsächlich für die Menschen. Und so bin ich dann in den Personal, Human Resources Bereich reingegangen und habe da, das war auch ganz toll, also ich, irgendwie zieht es mich auch immer an. Ich habe dann immer Aufbau, ich mache häufig Aufbau, habe dann einen Bereich aufgebaut im HR eben für Veränderung und Kommunikation. Das war halt auch super spannend, weil ja, wir befinden uns, also sehr viele Bereiche befinden sich und Konzerne, Unternehmen, wie auch immer, in Veränderungsthemen, in Change Management. Und das war für mich einfach auch nochmal eine Erfahrung. Ich hatte zu dem Zeitpunkt dann auch schon verschiedene Fortbildung, Ausbildung, Schulz von Thun und ähnliches gemacht. Und dann kam für mich nochmal so der Punkt, wo ich dachte, das ist irgendwie noch nicht alles. Und dann ist mir eine Coaching-Ausbildung begegnet, die für mich einfach perfekt war, nämlich eine achtsamkeitsbasierte systemische Ausbildung. Also diese Verbindung von meinem Yoga-Wissen mit wirklich Coaching und Beratung und Begleitung aus systemischer Sicht. Ja. Weil ich eben sagen muss, also dieses Yoga war zu dem Zeitpunkt, heute ist das alles ganz anders, muss ich echt sagen, was sich in den letzten Jahren getan hat, auch in Unternehmen, zum Thema Mindfulness, ne? Da kommen wir vielleicht gleich nochmal. Das ist wirklich beeindruckend. Vor ein paar Jahren war das noch nicht so. Aber über diesen Weg dieser systemischen Coaching-Ausbildung, achtsamkeitsbasiert, war das für mich echt nochmal so ein Tor. Ja. Und heute, muss ich sagen, habe ich halt einfach so einen der tollsten Jobs momentan.
Schön, also wenn man das sagen kann, so, ne?
Ja, also tatsächlich, weil ich das vorhin so erwähne, tatsächlich bin ich jetzt, man nennt das Business Owner, ja, also im agilen Sprech. Ich bin gerade verantwortlich für die sogenannte kulturelle Transformation des größten Bereiches bei Bosch, also für 15.000 Führungskräfte und rund 200.000 Mitarbeiter. Letztendlich eine andere Kultur der Zusammenarbeit und der Führungskultur voranzutreiben. Und da habe ich natürlich auch ganz viele Menschen, Experten um mich herum in einer agilen Logik. Und das ist einfach toll. Ja. Und so ist einfach mein Weg gewesen. Und das wird auch wieder weitergehen. Also ich sehe jetzt schon kommen, dass da wieder eine Veränderung ist. Aber das ist halt einfach, das Leben ist Veränderung. Ne? Und ja, parallel mache ich eben, ja genau, kann, und parallel mache ich eben dieses, habe ich mir jetzt auch rausgenommen, einen Tag die Woche zu coachen. Mhm. Also habe meine eigene Business-Coaching da aufgezogen und das ist einfach eine ganz tolle Kombi. Ja, so, das ist immer der externe Blick dann sozusagen.
Ja, genau. Und das ist nämlich jetzt genau, was ich mich auch gefragt habe, wie kannst du denn jetzt echt in deinem Business-Umfeld sozusagen das so schön auch kombinieren? Ne? Du bist ja sozusagen Führungskraft und du weißt ja jetzt, wie das mit dem Coaching funktioniert, sage ich mal. Ne? Kannst du das auch gut übertragen oder gut verbinden? Wo liegt da für dich so die beste oder gewinnbringendste Verbindung?
Ja, also absolut. Also wenn es nach mir ginge, dürfte jede Führungskraft eine Coaching-Ausbildung machen.
Ja, so ein bisschen also, wollte ich jetzt, genau, da habe ich jetzt auch gedacht, eigentlich
also
passt
ich
das super.
Also ich sag mal so, ich finde so, ich meine, wenn ich zu viel rede, dann musst du mich wieder einfangen, ja, weil das ist einfach so ein Herzensthema auch von mir. Aber für mich ist Führung, also ich finde auch eigentlich den Begriff Führungskraft überhaupt nicht mehr gelungen, ja. Wir versuchen zum Beispiel bei uns auch mehr über People-Coach zu reden, ja. Weil also andere führen das ist irgendwie, es hört so wie an der Hundeleine führen. Also irgendwie für mich ist das ganze Thema, wenn man als, ich sage es jetzt nochmal, als Führungskraft unterwegs ist, gibt man ja so einen Rahmen vor. Ja? So einen Rahmen stellt man zur Verfügung, wo Menschen, in dem Menschen sich entwickeln können, ihr Potenzial hervorheben können, die man einfach als Führungskraft eigentlich auch eher begleitet. Also wir wollen ja auch immer mehr dahin, tatsächlich auch bei Bosch, dass wir sagen, du musst jetzt nicht mehr so diese Fachexpertise haben, sondern du bringst die Menschen zusammen, wie sie für eben die für diesen Bereich passen und ihre Expertise haben und du bist letztendlich der den Rahmen setzt. Und da muss ich sagen, ist natürlich ganz wichtig, das kann ich nur dann, wenn ich eine gute Selbstführung habe. Da bin ich eben bei dem Thema auch Coaching, weil letztendlich Coaching ist ja nichts anderes, als dass ich einen vertrauensvollen Rahmen gebe. Ich versuche gemeinsam mit dem Klienten, dem Coachee, nach den Ressourcen zu schauen. Ich gebe keine Lösungen vor. Und also für mich ist das letztendlich, das ist wirklich genau das Gleiche. Ja. Und da kann ich, und da muss ich eins tatsächlich sagen, was mir sehr geholfen hat bei der systemischen Coaching-Ausbildung, diese Logik von Systemen zu verstehen, das ist auch für Organisationsentwicklung total wichtig. Es gibt halt Systeme, die haben ihre ganz eigenen Sozialisationen tatsächlich hinter sich und immer zu verstehen, du bist Teil eines Systems, also ich als Führungskraft, auch als Coach, derjenige, der jetzt zu mir kommt, schildert mir auch nur seine Realität und das muss ich sagen, das war mir jetzt vor der Ausbildung nicht so klar.
Ja. Dieser Unterschied zwischen Wahrheit und Wirklichkeit quasi. Ne?
Genau, und dann immer mal wieder zu versuchen, also einmal als Führungskraft, also wenn ich zum Beispiel, ich hatte gerade in meiner letzten Funktion es ist ja so, also ich motiviere total gern Leute und ich liebe es, Menschen zu inspirieren und eben zu führen. aber es ist nicht immer nur schön. Ne? Also es gibt einfach auch Menschen, auch wenn du denen noch so viel Wertschätzung gegenbringst, es kann einfach auch immer mal wieder Schwierigkeiten geben. Und dann wirklich gelassen zu bleiben und sich in deren Perspektive zu versetzen, da hat mir wirklich meine systemische Betrachtungsweise geholfen. Das hätte ich, glaube ich, ein paar Jahre vorher so gar nicht gekonnt.
Dass man sich so ein Stück weit auch selber aus der Situation raus abstrahieren kann. Ne?
Und so abstrahieren von und mal so eine Perspektiverweiterung macht und guckt, was sind denn da eigentlich so die einzelnen Realitäten?
Ja, und das finde ich ja gerade im Unternehmen, also ich war ja auch ganz lange im Unternehmen, und was da für Kräfte einfach innerhalb von diesem System Unternehmen wirken, das finde ich nach wie vor auch immer noch total faszinierend. Und ich finde das wirklich großartig, sage ich mal, dass du ja auch echt Gelegenheit genug gehabt hättest zu sagen, ach nö, also brauche ich in der Form jetzt wirklich nicht, ne? Also sich selber erstmal abbauen, ne? Und dann sich doch dem wieder stellen und so. Das finde ich halt auch einen Riesengewinn, weil du eben mit diesem Achtsamkeitswissen und auch mit diesem Coaching-Wissen natürlich wirklich von innen auch was verändern kannst, ne?
Also tatsächlich ist es auch so, da das möchte ich natürlich auch erwähnen. Ich bin ja eben bei Bosch und Bosch ist halt eine Stiftung. Ja, natürlich müssen wir auch Umsätze, also Gewinne erzielen und auch EBITs erzielen, aber wir sind nicht irgendwie am DAX wie andere Großkonzerne und das merkst du auch. Und ja, okay. Der Robert Bosch, unser Gründer, war auch, der hat schon immer sehr viel Wert auf seine Mitarbeiter gelegt. Und auch wenn das natürlich immer mal wieder, klar, und es ist ein Riesenbereich und immer mal wieder schwieriger ist. Ich meine, gerade letztes Jahr muss man sagen, da haben wir sehr gelitten businessmäßig. Ist es natürlich eine Firma, die auch den Raum dafür gibt. Und gerade, wie gesagt, in den letzten Jahren merkt man auch, das verstanden wurde. Und ich bin ja heute tatsächlich auch relativ, also sehr nah am Vorstand dran. Auch wir haben einen Vorstand, mit dem ich regelmäßig da reporte, sagt man ja so auf Business Deutsch, ja. Der will das Thema vorantreiben, dass wir anders miteinander umgehen. Also da passiert gerade unglaublich viel. Und ich glaube, das ist schon bei Bosch auch noch mehr gefühlt, als ich es bei anderen Unternehmen wahrnehme. Ja? Ja. Also man hat da viele Möglichkeiten, würde ich sagen, wenn man sie sucht. Ne?
Ja, genau, genau. Aber dafür bist du ja da, ne?
Genau.
Das ist ja,
genau.
Da bist du ja genau an Ort und Stelle, wo das auch gerade richtig ist, sozusagen, ne? Denke ich.
Absolut, absolut.
Und wenn du jetzt mal so überlegst mit diesem, weil du das eben gerade erwähnt hast, auch mit dieser Verbindung zwischen der Achtsamkeit und dem systemischen Coaching, wie wird da die Verbindung, also wie findet das statt? Oder wo genau gibt es da, sag ich mal, die Pluspunkte sozusagen, wo das eine das andere auch schön ergänzt?
Also da muss ich noch mal einen kurzen Schwenk zur Achtsamkeit machen. Da bist du natürlich jetzt auch sehr erfahren. Aber ich meine, vielleicht kennen jetzt auch alle noch nicht so den Begriff Achtsamkeit. Ist zwar in aller Munde, aber vielleicht lohnt es sich auch noch mal kurz aus meiner Sicht zu sagen, was ist für mich Achtsamkeit?
Ja, genau, sehr
und
gerne.
Ich meine, für mich ist Achtsamkeit eben diese Bewusstheit oder diese Aufmerksamkeit, die sich auch ergibt aus einer, ich sag mal, Integration von Geist, Körper und Herz. Und da bin ich auch sehr beim Yoga zum Beispiel, weil das Om, ja, also was ja viele, was man am Anfang einer Yogastunde sagt, Om ist ja auch diese Verbindung von Körper, Geist und Seele. Mhm. Also das ist sehr nah aneinander. Und das ist für mich auch die Grundlage, also würde ich erwarten eines jeden Coaches, dass er in der Lage ist, differenziert wahrzunehmen und vor allen Dingen präsent zu sein. Ne? Das ist ja auch das, was dir die Achtsamkeitspraxis gibt, dass du präsenter wirst und auch authentischer wirst und klarer wirst. Das sind jetzt alles sehr viele schöne Begriffe, aber du hast es mir ja auch mal erzählt, ne, dass du so klar geworden bist.
Ja,
und das war ja auch so für mich so ein Ansinnen, als ich überlegt habe, okay, wenn ich jetzt coache, ich habe mich da ja schon eher spezialisiert tatsächlich auf das Thema Klarheit, Sinn, Erfüllung. Ja, so habe ich das auch ausgelobt auf meiner Website, weil mir geht es wirklich darum, die Menschen zu begleiten, klarer zu werden. Weil in dem Moment, wo ich klarer bin, also nicht in diesem, da gibt es einen ganz schönen Begriff im Yoga, das nennt sich das Prakriti-Gestrüpp. Kommt immer wieder, nehme ich mir das vor, denke ich, oh, jetzt bin ich wieder ein Prakriti-Gestrüpp. Aber wenn ich immer nur in meinen Schleifen bin, in den Gedankenschleifen, dann komme ich da gar nicht mehr raus. Und in dem Moment, wo ich diese Achtsamkeit anwende und auch als Coach, bin ich einfach klarer. Und deswegen würde ich zum Beispiel sagen, ist eigentlich völlig egal, ob ich systemisches Coaching mache oder es gibt ja noch andere Coaching-Schulen oder das analytische, die hypnosystemisches Coaching praktizieren. Also das, und ich meine, ich will das jetzt nicht absprechen, dass die meisten Coaches, die sicherlich unterwegs sind, sehr klar mit sich sind, weil jeder geht ja auch am Anfang diesen Weges einen Entwicklungsschritt. Ne?
Ja, ja, genau.
Also insofern, aber das ist für mich so einfach diese Klarheit und diese Wachheit zu haben als Coach ist für mich sehr, sehr stark durch das Achtsamkeits, durch die Achtsamkeitspraxis da. Ne?
Ja. Ja, und wie bringst du das jetzt konkret sozusagen ins Unternehmen auch? Also jetzt gerade speziell das Thema Achtsamkeit oder eben, es gibt ja auch verschiedene Achtsamkeitsübungen. Ich weiß, das ist so lustig, weil du das gerade eben erwähnt hast. Bei uns war das tatsächlich im Unternehmen dann vor Jahren auch mal so, dass irgendwann mal jemand so eine Klangschale mitgebracht hat vor Meetings. Ne? Du weißt, worauf ich hinaus will. So. Und dann wurde halt immer vor dem Meeting einmal gebimmt, ne? So nach dem Motto, so und jetzt kommen wir erstmal alle runter. Und ja, ich kann mich erinnern, dass das doch mehr Irritationen hervorgerufen hat, als dass ich jetzt wirklich den Eindruck hatte, das meinen alle irgendwo ernst oder so. Also ich weiß nicht, wie sind da so deine Erfahrungen oder was hast du so in deinem Werkzeugköfferchen?
Also wir haben vor, ich weiß gar nicht, drei Jahren vielleicht mal in der Konzernzentrale, da war ich eben, als ich da in diesem Bereich Veränderungsmanagement im HR war, da haben wir einen sogenannten, wie hieß denn der noch, Mind Place oder so, weiß ich gar nicht mehr, so einen Raum hergerichtet. Also das habe ich nicht alleine gemacht, da waren auch andere Kollegen und Kolleginnen, die auch alle schon sehr achtsamkeitserfahren waren, wo wir gesagt haben, so wir wollen das jetzt hier mal ausprobieren und etablieren. Und haben angeboten, immer in der Mittagspause und ich glaube zweimal die Woche morgens Meditation zu machen. Wir haben es aber nicht Meditation genannt, ne? Wir haben Achtsamkeit, glaube ich, tatsächlich genannt und haben dann uns, also das hätte ich auch nie für Möglichkeiten, dass ich sowas mache, weil in der Konzernzentrale sind ja auch erstmal gefühlt sehr viel Menschen so in Top-Positionen und der ganze Vorstand und so. Und dann haben wir uns tatsächlich vor die Kantine gestellt und so kleine Postkarten verteilt, die wir, da hatten wir eine ganz pfiffige Praktikantin, die echt so coole Sprüche drauf geschrieben hat, so im Sinne von, ach schon wieder dieser Kulturwandel oder oh, geh mir weg mit Räucherstäbchen. Also wir haben es im Prinzip so ein bisschen lustig aufgezogen und eben darauf hingewiesen, hey, wir bieten euch das jetzt an. Ich muss sagen, das ist nicht so gut gelaufen. Ja, aber gut, also lernt man auch draus. Was ich aber jetzt wahrnehme, das ist total spannend. Also Corona ist ja wie so ein Brennglas, ne? Und ja. Corona hat, wie wir alle wissen, sehr viel, natürlich, also ganz, ganz viele Herausforderungen. Ich stelle auch gerade fest, sind sehr viele Menschen müde. Ich kriege vermehrt Anfragen auch fürs Coaching, die kann ich gar nicht mehr alle bewältigen. Also es sind viele Menschen gerade wirklich zermürbt und kaputt. Aber was es schon bewirkt hat, ist, die Online-Möglichkeiten und Akzeptanz sind höher geworden. Ne?
Ja,
was stimmt, ich damit sagen will, wir haben letztes Jahr dann, wir haben so ein Frauennetzwerk für Führungsfrauen und ich habe dann gleich gesagt, als das im ersten Lockdown, mein Gott, das ist schon so lange her, ich gesagt, ey, lasst uns was für die Frauen tun, die da jetzt irgendwie wieder so bisschen zurückgeworfen werden, gefühlt, ne? Also ja, mit Kindern und noch Essen machen. Und dann haben wir die sogenannte Lunchbox entwickelt und da dann auch, ich weiß gar nicht mehr genau, wie oft, ich glaube auch zweimal die Woche Mindfulness 15 Minuten in der Mittagspause angeboten. Und das wurde sehr gut angenommen.
Ja, guck.
Und meine spannend, Vermutung ist auch, weil da eben also letztendlich bin ich in meinem geschützten Raum. Ich muss da nicht in irgendwie so einen gefühlt Meditationsraum gehen. Ja. Und das andere ist, ich kann es mal schnell machen.
Ja, genau.
Und also das, wir haben mittlerweile, es gibt bei uns ganz, ganz viele echt rührige Leute zum Thema Mindfulness. Wir haben eine große Mindfulness-Community jetzt. Es gibt zum Beispiel eine Kollegin, die, das finde ich auch eine ganz tolle Idee, die gesagt hat, sie stellt fest, so viele Menschen kommen montagmorgens immer mit schlechter Laune ins Büro. Mhm. Und da hat sie einfach aus sich heraus angefangen, ohne jemanden zu fragen, einfach montagsmorgens immer auch, ich glaube, eine halbe Stunde Mindfulness angeboten. Und das ist mittlerweile total beliebt. Ja. Ich habe jetzt kürzlich tatsächlich auch mal beim Top-Management auch eine Mini-Meditation eingelegt. Ich sage auch ganz offen, ich glaube, das hätte ich mich auch nicht getraut, wenn ich jetzt davor diesen 30 Herren gesessen hätte. Es waren, glaube ich, tatsächlich nur, es war auch eine Frau dabei. Also es hat mir schon auch erleichtert, dass ich auch hier nur vor der Kamera saß. Also Kamera war zumindest an. Also sowas jetzt vor ein, zwei Jahren noch nicht gegeben, aber in diesem ganzen Umfeld von, du merkst, die Menschen sind durch Corona noch mehr belastet als sonst. Wir haben einfach auch eine Riesentransformation gerade in unserem Konzern. Und man merkt auch, die Führungskräfte sind jetzt auch offener mal Schwächen zuzugeben, im Sinne von auch, ey, sie machen sich wirklich Sorgen. Sie machen sich Sorgen ums Geschäft. Sie machen sich Sorgen um ihre Mitarbeiter. Sie wissen nicht, was sie den ganzen Tag machen. Nicht im Sinne Misstrauen, aber also mir hat auch jemand gesagt, ich habe wirklich Sorge, dass mein Mitarbeiter gar nicht mehr aus dem Bett kommt, nur noch aus dem Bett arbeitet. Ja. Und insofern ist da gerade, und das ist so toll, echt eine Tür offen.
Ja, Das stimmt. Also das ist wirklich auch was, was ich auch so wahrnehme, dass, dass irgendwo auf einer Seite Corona uns alle klar total erschöpft und zermürbt und auf der anderen Seite so Hemmschwellen irgendwie auch senkt, die wir vorher gehabt hätten. Ne? Also gerade wo du das auch sagtest mit, dem Bildschirm oder ne, dann irgendwie einen Kurs am Bildschirm machen oder ja. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr auch einen MBSR-Kurs rein nur über Zoom gemacht. Ja, das hätte ich mir überhaupt nicht vorstellen können, aber das war easy. Das war total gut und das hat sich ganz richtig angefühlt und genauso verbunden, so stelle ich mir das zumindest vor, als wenn ich jetzt vor Ort gewesen wäre. Ne?
Ja, und ich meine, ein Vorteil ist, das muss ich natürlich auch sagen, jetzt mal unabhängig von Corona, da wo ich die Ausbildung gemacht habe, das ist ja Avaris, die machen sehr viel über Neurophysiologie und die sind auch in der Forschung mit drin. Und dadurch, dass wir ja in der Lage sind, über die Neurowissenschaften tatsächlich, ich sag mal, Fakten zu liefern, wie Meditation wirkt, also erstmal rein vom Kognitiven herzukommen, können wir unglaublich gut, das haben wir echt schon oft jetzt festgestellt oder ich habe es auch festgestellt, Menschen abholen, die erstmal so demgegenüber sehr zurückhaltend sind. Wenn du denen aber sagst, also wenn du jeden Tag 5 bis 10 Minuten meditierst und dich fokussierst, dann kannst du deine Performance um 10 bis 15% steigern, dann sind die sofort dabei. Und das ist natürlich erstmal ein sehr niederschwelliges Argument, oder? Also, und das hilft aber, über Neurowissenschaften auch einzusteigen und das ist einfach auch spannend. Und das ist tatsächlich auch was, wo wir mittlerweile echt gute Erfahrungen mitgemacht haben, ja, mal über die, wie wirkt das alles, Achtsamkeit, präfrontaler Kortex und so weiter.
Ja, und es ist ja auch total schön zu sehen, dass da auch immer mehr Bücher zu auch gibt tatsächlich und immer mehr Studien, also gerade dieser Compassion, also dieser Deutsch hier, hilft mir, Mitgefühlsbereich und Meta-Meditation und so weiter, da gibt es ja ganz viele Studien, die genau das auch belegen, auch hier so gegen Angststörungen und Demenz und ja, was auch immer. Also das ist ja irre, wie sehr das auch wirklich wirkt und unser Hirn positiv verändern kann. Ne? Also
ja, es ist so, du kannst deine Autobahn im Gehirn wirklich umlenken. Ja. Voraussetzung ist natürlich, dass du es regelmäßig machst. Ja. Ne? Es ist wie Zähne putzen.
Ja, oder wie Sport halt. Ne?
Ich oder meine, wie Sport, ja.
Es ist ja auch, natürlich kannst du fit bleiben bis ins hohe Alter, aber dann musst du natürlich auch eben nicht nur einmal im Monat, sondern halt auch ein bisschen regelmäßiger das machen.
Genau,
ne?
Genau.
Hast du denn persönlich auch, jetzt abgesehen von den Menschen, die jetzt einfach eben nicht kamen zu dem Mindfulness-Mittagsangebot, schon mal wirklich auch Zurückweisung erlebt mit zum Thema Achtsamkeit im Job oder im Unternehmen? Oder ging das dann immer so über, wir kommen halt nicht vorbei, wenn was angeboten wird?
Also vielleicht bewege ich mich auch dazu sehr in so einer Bubble, ne? Das passiert ja auch häufig mal. Aber tatsächlich muss ich sagen, sind die Erfahrungen zu 99% positiv. Also ja, stimmt, ich glaube, es ist tatsächlich eher so, wie du sagst, also entweder kommen die Leute gar nicht, weil sie denken, geht mir da weg. Ich hatte mal tatsächlich in einem Team-Workshop, da habe ich das gemacht und ich habe alle gefragt, ob das für sie okay ist. Und im Nachhinein kam dann, als mir gesagt, das geht überhaupt nicht. Sowas kann er nicht und das will er nie wieder machen. Aber das ist echt die totale Ausnahme. Ja. Also gut, was sie natürlich im Kopf denken, weiß ich nicht. Aber ich verspüre da eine Offenheit und jetzt tatsächlich nochmal auf so jetzt das letzte Jahr bezogen, da ist auch so eine Sehnsucht da, dieses ganze Komplexe und alle möglichen Informationen, die wir über alle Kanäle gerade reingeschossen bekommen, irgendwie mal von sich fernzuhalten. Also insofern, wir haben sogar auch mit unseren 100 Top-Führungskräften so eine wöchentliche Impuls über Threema, wir haben kein WhatsApp im Unternehmen, gemacht, was sicherlich nicht alle positiv angenommen haben, aber da waren viele dabei, die gesagt haben, okay, ich kann mal kurz innehalten. Und dieses kurze Innehalten, ja, also es muss ja nicht immer gleich wirklich, ich setze mich jetzt 10, 15 Minuten da irgendwo hin, sondern einfach mal kurz einen Impuls, mal drüber nachzudenken und mal einfach mal kurz raus aus diesem Rad. Ich glaube, das hilft auch schon vielen weiter. Ja.
Wie lebst du persönlich deine Achtsamkeitspraxis?
Ja, also tatsächlich für mich ist, das ist letztendlich meine Heimat. Ne? Mhm. Das mache ich seit bald 20 Jahren und ich stehe hier auch gerade, sehe ich vor so einem riesen Ohm, habe ich mir an die Wand gepinselt. Schön, das ist jetzt toll im Homeoffice, gucke ich mal drauf. Tatsächlich versuche ich jeden Morgen auf die Matte zu gehen, sage ich. Ja. Mhm. Und das schaffe ich aber auch nicht immer. Wenn ich schlecht schlafe, dann lasse ich es halt. Früher bin ich immer auf die Matte gegangen. Und jetzt komme ich in so ein Alter, wo ich denke, nö, muss ich auch nicht immer sein. Und da mache ich so 30 bis 40 Minuten Asanas, also Körperübung, und immer noch so 10 Minuten meine Meditation. Und ich komme da einfach anders in den Tag. Und wenn ich es nicht tue, dann fehlt mir was. Und es gibt immer wieder Zeitpunkte. Also ich hatte jetzt tatsächlich auch im ersten Quartal doch sehr, sehr, sehr viel zu tun. Und dann habe ich das echt vernachlässigt. Das ist ja auch das Blöde, ne? Wenn man Stress hat, fängt man so. Das habe ich so schnell gemerkt, dass ich gedacht, nee, das geht nicht. Also für mich ist es wirklich, ja, ich sage wie Zähneputzen. Es gehört wie Duschen und so wirklich dazu. Und ich merke, wenn ich es nicht tue, ne?
Ja. Ja, das ist ja auch, man braucht es genau, wie du sagst, ne? Wenn man dann denkt, oh, keine Zeit, dann braucht man es eigentlich genau dann, ne? Also dann ist es eigentlich genau total wichtig, was anderes dafür sausen zu lassen und das halt zu machen, ne? Das geht mir beim Meditieren auch nicht anders. Also das ist ja wirklich so. Und in deinem Coaching-Business, was du ja sozusagen nebenher machst, wenn man so will, da geht es dir ja sehr, hast ja eben kurz auch angedeutet, um das Thema Sinn oder Sinn im Job. Und du schreibst, habe ich gelesen auf deiner Seite, dass es bei dir viel auch um das Thema innere Haltung geht oder dass das eine sehr große Rolle spielt. Mhm. Was verstehst du darunter genau?
Die lange oder die kurze Version? Entschuldigung.
Die beste davon.
Ja, ich versuch's mal. Also, weil Haltung ist für mich tatsächlich die absolute grundlegende Voraussetzung, dass ich überhaupt zum Sinn komme. Und warum habe ich auch innere Haltung geschrieben? Ich habe da lange drüber nachgedacht, weil Haltung an sich ist ja, und ich habe ja vorhin so gesagt, so ein bisschen lachend, ich komme so aus preußischen Umfeld, ne? Mhm. So Haltung ist ja erstmal eigentlich noch so bei vielen so Haltung bewahren, Haltung zeigen. Da geht irgendwie gleich so die, ich weiß nicht, die Hand an den Kopf, so ich bin jetzt wieder so.
Genau.
Ja, so. Und deswegen habe ich auch innere Haltung geschrieben. Und was meine ich damit? Also das geht auch schon eigentlich ein bisschen in die Richtung, was ich vorhin gesagt habe. Es dreht sich irgendwie immer wieder um das Gleiche. Da geht es für mich schon darum, zu gucken, den ganzen Menschen anzugucken. Ja. Ne? Also wie gehe ich mit meinem Körper eigentlich um? Also wie lebe ich? Wie lebe ich im Sinne von, wie ernähre ich mich? Habe ich irgendwie einen Ausgleich im Sinne Sport oder wie auch immer? Dann, wie bin ich eigentlich mit meinem Geist unterwegs? Also, nehme ich den überhaupt wahr? Mhm. Also, ich kenne da, es gibt da so einen schönen Begriff, eben auch aus dem Yoga kommt, der heißt die Kleshas. Das sind so bestimmte Dinge, die mich immer wieder triggern. Und da kann man zum Beispiel dann irgendwann mal sagen, hey, was reitet mich da eigentlich gerade? Und das irgendwie so, stopp, was reitet mich denn da eigentlich gerade?
Ja.
Das meine ich mit so, wie bin ich mit meinem Geist unterwegs? Wie präsent bin ich? Und dann aber auch, welche Gefühle habe ich denn eigentlich? Also spüre ich die einfach? Lasse ich die eigentlich zu? Und das ist für mich so, diese Einheit aus diesen drei Dingen ergibt für mich eigentlich erstmal das authentische Handeln. Ja? Und über dieses authentische Handeln, nur wenn ich das eigentlich tatsächlich verinnerlicht habe, also das ist eben alles dieses Thema Selbstführung, Achtsamkeit, Emotionen wahrnehmen, dann kann ich meines Erachtens erst wirklich einen Lebenssinn entfalten.
Ja.
Und einen Lebenssinn, der mir auch Inspiration, neue Inspiration gibt. Und deswegen ist für mich so wichtig, auch in meinem Coaching, dass ich ganz häufig auch erstmal anfange, was für viele dann erstmal ungewohnt ist, mit einer kleinen Einsteiger-Meditation, um auch mal so erspüren zu lassen, wo steht derjenige denn gerade. Für mich ist das auch immer ganz schön, wenn ich so eine Coachingstunde so anfange. Mhm. Und meines Erachtens kann man da dann sich schön begleiten und entlang, ich will nicht sagen hangeln, aber um eben dieses Ziel zu erreichen. Also wenn ich irgendwie zum Beispiel in meinem Job frustriert bin und irgendwie das alles doof finde, dann sich erst nochmal zu überlegen, okay, wie sieht es denn bei mir eigentlich aus? Auch auf diesen drei Ebenen, ne? Körper, Geist und Gefühle. Und erst dann komme ich in diese Klarheit und zu diesem Sinn und dann zu der Erfüllung. Deswegen diese innere Haltung, das ist mir wirklich ein Anliegen. Und das strahlt natürlich nach außen aus. Ne? Authentisches Handeln strahlt nach außen aus. Und tatsächlich dann, wenn man jetzt die Körperhaltung sich anguckt, ich habe ja früher auch viel Yoga unterrichtet, ja, auch mal vorgemacht, es gibt da so ein schönes Bild, ich kriege das aber nicht mehr zusammen, von Charlie Brown, Charlie Brown kennst du noch, ne? Von,
ja, ja, ja.
Mit Snoopy und der läuft ganz häufig so ganz gebeugt und zieht irgendwie so sein Tuch, an dem er immer so nuckelt, hinter sich her und ist halt schlecht drauf. Und dann habe ich das immer im Yoga so vorgemacht, wenn du natürlich immer mit so einem krummen Rücken durch die Gegend läufst, dann hast du eine andere Ausstrahlung. Aber wenn du dich innerlich einfach aufrichtest und über diese drei Ebenen gut miteinander verbunden bist, du hast eine andere Ausstrahlung. Und das zum Beispiel ist auch wieder auf Richtung Führungskräfte, finde ich das ganz, ganz, ganz wichtig.
Ja, also sprich, das ist ja im Prinzip das eben, was du auch schon mal eben gesagt hast, das Thema Klarheit mehr oder weniger. Also wie will ich sozusagen den Sinn finden in meinem Job oder in irgendeinem Job, wenn ich halt die Klarheit gar nicht habe, mich mal selber anzuschauen und zu gucken, wo stehe ich eigentlich, ne? Was macht mich aus oder was mache ich gern, was mache ich nicht gern und so, ne? Oder auch mal die Sachen anzugucken, die einen vielleicht blockieren, wo man ja nicht so gerne hinschaut, ne?
Genau, also deswegen, es fängt eigentlich immer alles mit der Selbstreflexion an. Ich glaube, das steht da auch auf meiner Webseite, weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, also das ist letztendlich, geht es immer darum, erstmal guck mal bei dir rein. Was treibt dich? Was sind auch deine Motivatoren? Was sind deine Glaubenssätze? Kennen wir alle so gut, die auch immer mal wieder hochkommen? Und damit fängt das Ganze eigentlich an. Also diese Unzufriedenheit. Man muss ja sagen, es gibt da ja jedes Jahr so eine Gallup-Studie, wo es dann immer heißt, 80% aller Mitarbeiter haben innerlich gekündigt.
Ja, das ist erschreckend, oder?
Das ist total Jahr auch erschreckend. Wahnsinn, ne? Und das wird dann häufig auch zu den Führungskräften vorgeführt, zu sagen, ja, also guck mal, daran müssen wir was ändern. Mhm. Ja, das stimmt. Andererseits denke ich auch immer, also du musst bei dir selbst anfangen. Ja. Ja? Also wenn du schon, weil ich, das muss ich sagen, das erlebe ich tatsächlich ja auch immer wieder. Da kommen Menschen zu mir ins Coaching oder in die Beratung und da ist ja schon Veränderungswille da, ne?
Also ja, genau. Ja.
So, aber dann wirklich ans Eingemachte zu gehen, da gibt es doch immer wieder Menschen, die davor zurückschrecken. Und es geht um dich. Also nur, wenn ich mich selbst, ich weiß noch ganz genau, ich habe das bei mir auch irgendwann, da war ich so 18, 19 begriffen, ich muss es in die Hand nehmen. Das macht kein anderer für mich. Das schaffen nicht alle.
Ja, das stimmt. Da ist wirklich was dran. Und dann kann man natürlich als, egal wie gute Führungskraft auch immer, von außen ja höchstens mal einen Impuls setzen, aber natürlich, wenn ich nicht selber bereit bin, in meinem Innen aufzuräumen, das wird ja dann einfach mal nicht funktionieren. Ne?
Und absolut, also es gibt bei uns bei Bosch was, das heißt Leading Myself, Leading Others, Leading Business. Also erst, wenn ich wirklich über mich, also wenn ich mich mag, wenn ich mich mag und wenn ich mich auch wahrnehme, dann kann ich eigentlich anderen Menschen einen Rahmen geben und sie motivieren und. Ja, also,
ja.
Und das ist egal, ob Führungskraft oder wie du Mutter oder, ich finde, es gilt für alle.
Ja.
Alle Rollen, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Ne?
Ja, ist auch wirklich wahr. Ich finde tatsächlich auch, das gibt ja auch so einen Spruch, ne, dass man quasi erst erwachsen wird, wenn man selber Kinder hat.
Ja.
Da ist, finde ich, tatsächlich was dran. Ne? Also dann wirst du einfach mal so ganz ohne gefragt werden vor deine eigenen Baustellen immer mal wieder so geworfen. Ne? So, und dann kannst du halt überlegen, ob du es halt mal irgendwie zeitnah anschauen möchtest, ne? Oder dich halt weiter ärgerst über immer die gleichen Sachen und hier deine Klischees schön pflegst, ne?
Genau, so. Genau. Immer schön streichelst.
Immer schön streicheln, ja, genau.
Genau.
Genau. Das, ja, finde ich sehr schön, genau. Du, zum Abschluss wollte ich dich nochmal gerne fragen, welche drei Menschen oder Bücher oder auch gemischt dich auf deinem Lebensweg besonders inspiriert oder begleitet haben? Sind natürlich wahrscheinlich viel
gesagt,
mehr
ich bin,
als drei, ne?
Ja, ich bin ja so ein, wie gesagt, so wissbegieriger, neugieriger Mensch und mir laufen so viele Menschen und Bücher über den Weg und es sind ja auch, was ich vorhin sagte, viele Frauen. Ich muss jetzt echt mal überlegen, also tatsächlich, das ist natürlich von mir jetzt auch durch meine, ich habe das jetzt schon sehr oft gesagt, durch das Thema Yoga, ich habe eine wirklich tolle Yoga-Lehrerausbildung gemacht bei der Anna Trökes. Die Anna Trökes ist so eine sehr, also recht bekannte, wenn nicht sogar die bekannteste Yoga-Lehrerin, glaube ich, in Deutschland, die seit 40 Jahren das macht. Und die, also als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich auch gedacht, boah, die hat Sternchen in den Augen, die Frau ist ja Wahnsinn. Und ich habe während der Yogalehrerausbildung schon immer wieder echt mit mir gekämpft. Ne? Kann ich eigentlich im Business bleiben? Kann ich eigentlich in dieser Welt, wo es immer nur um Ellbogen geht, also gefühlt damals vor 10 Jahren, ne? Kann ich das eigentlich noch mit diesem Yoga sein und geht das eigentlich? Und dann hat die mir mal einen Satz gesagt, den habe ich irgendwie so verinnerlicht, naja, Angela, du kannst natürlich dich auf den Berg setzen und meditieren und für dich glücklich sein. Du kannst aber auch versuchen, in deinem Umfeld, in deinem System, das einfach weiterzugeben. Mhm. Und das hat bei mir irgendwie so Klack gemacht. Also deswegen würde ich sagen, die Anna Trückes ist sicherlich jemand, auch immer, wenn ich in Berlin bin, versuche ich sie so zu treffen, die mich sehr inspiriert, nach wie vor. Auf jeden Fall mein Mann. Mein Mann macht so viel mit mir. Nein. Und also sie mich fragen immer mal wieder, Mensch, wie machst du das eigentlich alles? Wo ich dann immer sage, na, ich habe einen sehr entspannten Mann, weil ich bin auch viel unterwegs. Ich begleite jetzt ja auch noch Ausbildung und gebe noch Trainings und so. Da muss ich sagen, und der hat sich selbst auch einen Weg begeben. Ne? Der hat auch eine Yogalehrerausbildung gemacht. Hätte ich nie gedacht, aber er fand das auch so spannend. Das ist, und dann gibt es einen ganz tollen, ich weiß gar nicht, was ist es eigentlich? Ich weiß nicht, ob du schon mal von, ich weiß auch nicht, wie man ihn ausspricht, Deepak Chopra oder
ja,
so.
Ja, ja, genau, ja, ja.
Und
ich überlege es auch jedes Mal.
Was ich bei dem ganz toll finde, der verbindet wirklich so diese spirituelle Welt mit der Alltagswelt. Und ich habe, als ich Führungskraft wurde von dem damals, da kannte ich den aber ehrlich noch gar nicht so, also noch gar nicht, ein Buch gelesen, das kann ich auch echt empfehlen für alle, die in irgendeiner Form führen, mit dem Herzen führen.
Ja.
Das ist so ein Buch, wo es auch wirklich darum geht, auszuprobieren. Also es ist ein, heute würde man sagen, Workbook. Ne?
Mhm, ja.
Und wo er einfach nochmal ganz klar sagt, Führung bedeutet emotionale Verbundenheit. Und
ja,
das ist so wichtig, wenn man Menschen begleitet. Und das hat mir damals, da erarbeitest du dann auch so deine Vision und so. Und das ist echt die Grundlage tatsächlich von dem gewesen, wie ich mich weiterentwickelt habe. Deswegen, das ist so einer. Und ich mache auch tatsächlich gerade momentan mit ihm die 21-Tage-Challenge. Ich mag so einen Begriff
Ach,
eigentlich
das habe ich gelesen, ja.
Ich habe auch sein neues Buch gelesen. Und das ist schon, also er gibt schon immer wieder tolle Impulse, weil er halt gefühlt mitten im Leben und im Alltag steht. Und es gibt ja doch auch Menschen in diesem Umfeld, die, wo du manchmal denkst, auf welchem Planeten leben
ja,
die jetzt noch?
Ja, ja.
Und das, finde ich, ist bei ihm echt gut gelungen. Ja,
ja,
sehr
schön.
Ich könnte dir noch ganz viel weiter aufzählen, aber ich glaube, dann wäre der Abend lang.
Ja, aber das ist ein super Hinweis, super. Ich danke dir ganz, ganz, ganz herzlich für dieses wirklich wunderbare Gespräch.
Du, ich danke dir, das hat ganz viel Spaß gemacht und es freut mich auch so, dass wir so uns über den Weg gelaufen sind.
Ja,
wir sind
ne?
Weil ich finde es immer, also das vielleicht auch nochmal abschließend, ich finde es total wichtig, dass so Menschen wie du und ich und viele andere sich auch einfach vernetzen,
ja,
und praktisch schon eine Art Bewegung
ja,
zu ermöglichen, weil ich schon vielleicht nochmal abschließend mit Sorge sehe, was so gerade in der Gesellschaft passiert. Und ich glaube, da braucht es so Leute wie wir, die da auch ja, Hilfestellung geben, sagen wir es mal so.
Ja, ja, das sehe ich auch so. In diesem Sinne wirklich nochmal ganz herzliches
ja,
Dankeschön an dich.
Vielen Dank, Lisa.